willkommen bei Intradental, dem Podcast, der für Ihre Praxis Wissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute habe ich wieder den Kollegen Dr. Weiß aus Essen bei mir in der Sendung. Und unser heutiges Thema ist aus dem letzten Thema entstanden, nämlich das große Steckenpferd von Dr. Weiß ist die Alterszahnmedizin. Herzlich willkommen, Dr. Weiß.
Danke für die Einladung, Herr Lang. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Und unser heutiges Thema, ja, die Alterszahnmedizin. Ich sag mal, Steckenpferd hört sich immer so ein bisschen nach Hobby an. Ich würde es gerne aus dieser Ecke herausholen wollen, weil man sich ja auch irgendwo fragen muss, ist Alterszahnmedizin notwendig? Warum ist sie notwendig? Und danach werden wir uns fragen müssen, warum funktioniert die Alterszahnmedizin bei uns nicht? Mhm.
Richtig, so wie heißt es eigentlich Alterszahnmedizin oder Alterszahnheilkunde? Welcher also, Begriff ist Ihnen lieber?
Also wir müssen uns die Begrifflichkeit vielleicht etwas genauer ansehen. Wenn ich das vielleicht mal mit, eigentlich ist es egal, ob ich Alterszahnmedizin oder Alterszahnheilkunde sage, es sind beides sehr unglückliche Begriffe. Mhm. Nehmen wir mal ein Beispiel. Sie haben einen Bekannten, der etwas älter ist und jetzt irgendwelche altersbedingten Erkrankungen hat und Sie ihm sagen, ja, dann musst du einmal zu einem Mediziner für Altersmedizin gehen.
Möchte niemand hören.
Möchte niemand hören, ja. Und das wird sich auch nicht durchsetzen. Und selbst wenn er dann zähneknirschend dahin geht, wird er später wenig gern darüber berichten wollen. Wenn Sie aber denselben Kollegen dahingehend beraten hätten und sagen, pass mal auf, ich kenne hier einen Spezialisten für Anti-Aging, dann hört sich die Sache schon ganz anders an. Und er wird sagen, ja, den gucke ich mir mal an, was er mir empfiehlt. Mhm. Und wenn er da wieder zurückkommt von dem Termin, bin ich sicher, dass er selbst am Stammtisch über seine neuen Behandler, den Anti-Aging-Spezialisten XY, zu berichten weiß. Ja?
Da erzähle ich Ihnen mal eine Anekdote. Es ist eigentlich keine Anekdote, sondern ich habe einen Podcast aufgenommen mit einem Kollegen aus Wien. Das ist der Peter Kotschi. Und der ist für mich so eine Leuchtturmgestalt, ein absolut optimistischer Mensch. Er hat seine Praxis geführt, da war er weit über 75 und ich war der letzte Hospitant bei ihm in der Praxis und mittlerweile ist er 81 und ich habe jetzt einen Podcast mit ihm abgedreht, der noch nicht veröffentlicht ist und der hat gesagt, und das kann ich absolut nachvollziehen, die Dinge entwickeln sich, wenn man das richtig macht, im Alter für die Menschen immer schöner. Und das finde ich eigentlich das Wesentliche und auch vielleicht das wesentliche Element der Alterszahnmedizin. Ist, das muss eine ganz positive Medizin sein. Ja. Und wenn das positiv geprägt ist, und ich finde auch den Begriff Anti-Aging nicht so toll, weil man muss dem Älterwerden, muss man die Würde geben. So. Und er hat wirklich mir gesagt, mir geht es so wunderbar, die Zahnmedizin ist zwar ganz weit weg für mich, aber ich beschäftige mich damit immer noch gerne inhaltlich, aber habe jetzt die Praxis nicht mehr. Und es ist für mich im Alter, auch jetzt mit 81, immer schöner und immer besser geworden. Und das ist ja ein ganz toller Ausblick, auch für einen jungen Menschen, ja, dass man sein Leben so gestaltet. Und natürlich muss man die Dinge anders gestalten im Alter als in jungen Jahren, was man es so gestaltet, dass es immer aufwärts geht.
Also da kann ich Ihnen nur recht geben. Es ist eine Sache der Verpackung. Also ich muss die Sache positiv verpacken. Mhm. Und wenn ich schon mit dieser Begrifflichkeit Alterszahnmedizin komme, dann wird kaum ein Ansprechpartner da sehr positiv reagieren. Mhm. Und auch dieser Begriff bei den Medizinern des Anti-Agings ist in meinen Augen ja nicht ganz korrekt. Sie können Alter nicht wegbringen, sondern sie müssen es begleiten. Wir müssen es positiv modulieren, die ganze Sache. Mhm. Und deswegen ist für mich der richtige Begriff in der Zahnheilkunde Pro-Age-Zahnmedizin. Mhm. Und das trifft die Sache in meinen Augen viel korrekter, weil wir sind für das Altern. Wir versuchen es positiv zu begleiten, zu unterstützen, zu optimieren. Mhm. Und wenn ich sage, ich bin Spezialist für Pro-Age-Zahnmedizin, hat das einen ganz anderen Klang. Mhm. Und ich glaube, auch damit können wir auch die jüngeren Kollegen besser ansprechen, als wenn wir davon ausgehen, dass ich den Studenten sage, passen Sie mal auf, ein Drittel von Ihnen wird bald in der Alterszahnmedizin arbeiten und zeigen,
Dann denken die sich, oh Gott, vielleicht muss ich umschulen.
Ja. Und man sieht schon allein an dieser kleinen Äußerlichkeit, was da zu bewirken ist. Und das geht weiter, dass in meinen Augen die Kollegen leider in der Darstellung der Pro-Age-Zahnmedizin ein sehr unglückliches Händchen haben. Mhm. Und wenn man da einfach in den Berichten sieht, es wird immer negativ dargestellt. Mhm. Es wird immer gesagt, das ist betriebswirtschaftlich nicht tragbar. Es ist zwischen den Patienten, muss man raus, man kann nicht richtig behandeln, wir haben keine Technik, es ist rechtlich unsicher. Also es wird schlecht gemacht, wo es nur geht, und die Fachmedien tun noch ihr Übriges, indem selbst auf Titelblättern irgendwelche Prothesen, Haftmittel verschmiert auf dem Titelblatt einer großen Zeitung abgebildet werden und nur grauselige Bilder gezeigt werden. Mhm. Vergleich, schauen wir bei der Implantologie nach, da werden schicke Bilder, da werden toll gestylte Einrichtungen, Motoren gezeigt. Da, wenn man in der Fortbildung sieht, da heißt es dann, wir machen Fortbildung auf dem Schiff. Ganz Abgedrehte können sogar eine Implantatvorbildung im Flugzeug machen und so weiter. Und bei uns werden die Leute in einem, ich glaube, das war irgendeiner aus der Pathologie-Kittel, den der Kollege anhatte, mit einer IKEA-Tüte in der Hand, wird dann klargemacht, dass er jetzt ins Heim geht. Ja?
Ja.
Und das sind Sachen, das passt überhaupt nicht zueinander. Und ich verstehe nicht, warum unsere Kollegen da so wenig empfindsam sind für eine vernünftige Außendarstellung. Und wenn wir das, alleine wenn wir nur dieses Problem lösen würden, würde die Sache ganz anders laufen.
Ja. Vielleicht sollte man nicht vom Alter, sondern von Reife sprechen, dann würde man das Wort Alter vermeiden.
Ja, also dieses Wort Alter ist, sollte man möglichst anders beschreiben, positiv beschreiben.
Pro Age, da ist das Pro ist ja schon der Zuspruch, das beinhaltet das Wort, das finde ich gut.
Also, wie gesagt, ich hatte auch der DGZA, der Deutschen Gesellschaft für Alterszahnmedizin, der Frau Professor Nitschke, da schon den Vorschlag gemacht. Mhm. Aber natürlich sind das alles Prozeduren, die durch solche Bürokratien lange laufen. Aber es wäre schön, wenn allein, ich weiß nicht, wer gerne Mitglied in einer Deutschen Gesellschaft für Altersmedizin sein möchte.
Ja. Und oft ist es der reine Begriff, der manchmal
absolut, die Verpackung.
Absolut abturnen, würde man ja heute sagen. Wir hatten ja schon viele Gespräche in der Vergangenheit geführt. Ich bin immer sehr begeistert davon gewesen, wie Sie das halt schaffen, mit dem Elan auch die Patienten durch die Heimbesuche zu führen. Und Sie haben ja auch gesagt, das ist eine Sache, die für Kollegen ja auch wirtschaftlich interessant ist. Es ist nicht nur so, dass man sich halt um einen immer größer werdenden Teil der Bevölkerung kümmert. Ja. Und immer dann, wenn man einen Beitrag für die Gesellschaft leistet, tut es einem ja immer gut.
Das ist ja auch unser Auftrag. Es ist ja unser ureigener Auftrag. Wir sind ja in den Beruf eingetreten, eigentlich um die Gesundheit der Menschen, die Mundgesundheit der Menschheit zu optimieren. Mhm. Und ich fühle mich deplatziert, wenn man glaubt, dass wir jetzt verantwortlich für irgendwelche Zahnkosmetik sind. Ja? Da wehre ich mich vehement gegen, mich da permanent nur mit Veneers und Bleaching und solchen Sachen zu befassen. Das ist nicht unser Auftrag. Ja?
Das ist ja auch oft Körperverletzung und die löst dann manchmal ein Psychoproblem. Aber nicht immer. Ja. Und also, es ist ein harter Job, die Patienten dort zufriedenzustellen.
Das finde ich, das kann mal irgendwo mitlaufen, aber das ist nicht unser Hauptauftrag. Nee, das ist eine ganz klare Sache. Unser Hauptauftrag liegt hier in diesem Bereich. Und ich glaube, dass die Zahnheilkunde noch nie von einer größeren Aufgabe gestanden hat, wie heute, das zu lösen. Ja. Warum? Weil alles andere hat sich entwickelt. Also früher ging es darum, da war der Zahn kariös, da hat man eine Füllung gemacht oder im Worst Case wurde er entfernt. Dann plötzlich kam man und sagte, Mensch, wir können doch vielleicht den Wurzelkanal behandeln. Und dann hat sich das optimiert und dann, als das gut klappte, wurde das angenommen und integriert. Und so geht das bei den Implantaten. Man hat erst experimentiert und dann wurde es angeboten. Hier ist es aber jetzt so, dass wir plötzlich einen Demand haben. Wir haben hier 3 Millionen Leute, die plötzlich von uns fordern, behandelt zu werden. Und das noch gesetzlich festgeschrieben. Und wir können das gar nicht liefern. Das ist eine ganz andere Situation, in der wir uns befinden. Und wenn man jetzt mal schaut, dass die Krankenkassen, die Politik, alle drücken uns nach vorne in diesem Bereich. Wir haben zusätzliche Abrechnungspositionen bekommen. Wir haben einige sind verpflichtet, mit uns Kooperationsverträge einzugehen. Also alle Ampeln sind auf grün und die Zahnärzte sagen,
die biegen vorher ab.
Ja, das muss doch nicht sein, das ist mir alles viel zu schwierig.
Ja.
Und das kann doch nicht sein, zumal eben diese Voraussetzungen da sind und wenn man die nutzt, es ist einträglich die ganze Sache. Also wenigstens genauso einträglich wie die Arbeit in der Praxis. Denn es ist einfach hier, es sind natürlich etwas veränderte Rahmenbedingungen. Wir müssen hier, das soll jetzt nicht negativ klingen, aber mehr über die Masse gehen als eben in der Praxis. Mhm. Ne? Und dadurch, wenn man jetzt zum Beispiel eine Vorsorgeuntersuchung in einer Einrichtung hat, die hat zwischen 80 und 160 Patienten, und wenn sie gut organisiert sind und vielleicht mit zwei Behandlern auftreten, zwei Teams, dann schaffen sie am Vormittag, die alle zu befunden. Mhm. Ja?
Und das ist sportlich.
Das, ja, ich sage, es muss eine gewisse, aber es ist ja überall so, auch wenn sie Endo machen wollen, brauchen sie eine gewisse Übung dafür,
genau,
damit das klappt.
Man hat dann eine Heuristik entwickelt
und geht dann standardisiert das ganze vor. Team arbeitet. Das ist auch übrigens eine Sache, im Gegensatz zu unseren Praktiken in der Praxis selber, die zugehende Betreuung ist extrem teamlastig. Das ist konsequent eine Teamaufgabe. Und wenn ich da nicht mit drei, vier eingespielten Mitarbeitern das umsetze, dann läuft das nicht, weil ich eben über die Anzahl gehen muss. Und trotzdem den Patienten gerecht
werden. Aber dann ist es ja auch wirtschaftlich nicht uninteressant.
Nein,
also man wird ja immer dann doppelt belohnt.
Absolut. Mhm. Und es ist ja wie in der Industrie. Wenn ich nur ein Auto baue, ist es vielleicht ein Zuschussgeschäft. Aber wenn ich 100 Auto baue, dann ist es gewinnträchtig, die ganze Sache. Und genauso ist es nur eine Sache der Anzahl, der Skalierung. Mhm. Und wir haben das statistisch alles sehr schön ausgewertet. Ich kann genau sagen, ab wie vielen Patienten es sinnvoll ist, betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, ein zweites Team einzusetzen, um wieder im oberen Bereich mitspielen zu können. Weil, wenn die Zahl zu groß wird, werden wir unwirtschaftlich, weil wir dann zu schnell, wir übersehen was, wir müssen dann nochmal hin und so weiter. Das frisst uns dann auf. Also lieber etwas langsamer und alles richtig durchlaufen lassen und ein zweites Team arbeiten lassen, als in einen Bereich zu kommen, der dann unwirtschaftlich wird. Nicht? Also die Wirtschaftlichkeit ist absolut gegeben. Also da brauchen wir wirklich, da gibt es gar nichts zu diskutieren.
Das heißt, dass die Bedingungen, das in einem wirtschaftlichen Rahmen durchzuführen, die bestehen schon?
Ja, die Bedingungen sind allein abhängig von ihrer Organisation. Mhm. Und da ist eben der nächste Knackpunkt, dass wir Zahnärzte das nicht gewohnt sind. Wir kommen nicht aus der Komfortzone der Praxis raus. Ja? Denn ich sag mal, draußen in den Einrichtungen, das ist eine andere Spielart, die wir als Ärzte nicht gewohnt sind.
Das stimmt.
Weil normal haben wir, ich sag mal, wenn man das betriebswirtschaftlich sieht, einen eingeschränkten Markt, den wir bedienen. Das heißt, wir sind die Wissenden und der Patient kommt als Nachfrager. Mhm. Sie sagen, du nimmst die Medikamente ein, du machst die Therapie und der Patient sagt, ja, mache ich und dann läuft die Sache. Ja?
Bei Heim, das ist umgedreht.
So, ja, beim Heim ist es genau ist es so, wir haben einen freien Markt. Das heißt, das Heim sucht sich seine Zahnärzte aus. Mhm. Und nicht, dass der Zahnarzt sagt, pass mal auf, Pflegedienstleiter, wir machen heute mal das, wir machen mal heute die Vorsorgeuntersuchung und so weiter. So kann es nicht funktionieren und deswegen sind die Kollegen frustriert, weil sie das nicht verstehen. Wir sind für die Einrichtung Dienstleister. Und Dienstleister heißt, wir müssen uns integrieren in einen, sag mal, Makrokosmos von Dienstleistern. Das fängt an vom Caterer, Wäschedienstleister, Reinigungsdienste und was die alles haben. Da ist der Zahnarzt ein ganz kleiner Punkt noch, der da mitläuft. Ja? Und die Einrichtung sucht sie danach aus, ist der in der Nähe, kommt er, wenn wir ihn brauchen, macht er uns Arbeit, belegt er uns Personalressourcen und so. So denkt der Mann. Ja? Und wir kommen dahin und sagen, so, jetzt habe ich 2 Jahre Fortbildung gemacht, ich habe einen Haufen Geld bezahlt, ich bin jetzt der Spezialist für Alterszahnheilkunde. Sei froh, dass ich dich hier frage, ob du mich nehmen darfst. So mit dieser inneren Einstellung gehen die rein und erschrecken, wenn dann der Geschäftsführer, der ja eigentlich nur schwarze und rote Zahlen vor Augen hat und der könnte auch Geschäftsführer von einer Reifenfirma sein.
Ja,
dass da zufällig jetzt Senioren sind, das ist ein nackter Zufall.
Ja, genau. Der muss es nur managen.
Genau. Der ist dafür zuständig, dass seine Investoren im Jahr 9% Profit machen. So. Und wenn ich jetzt komme als Zahnarzt und sage, pass mal auf, ich kümmere mich darum, dass deine Patienten oder Bewohner hier mundgesund sind, dann weiß der sofort, pah, wenn der Weiß kommt, dann muss ein Pfleger mitgehen und belegt mein Personal so und so viele Stunden. Ich habe Schreibarbeit hin und her, muss mich mit den Angehörigen auseinandersetzen. Das brauchen wir wirklich nicht. Unser Heim hat 30 Jahre funktioniert ohne Zahnarzt und das wird auch die nächsten 10 Jahre ohne Zahnarzt funktionieren. Das ist die Denke eines Geschäftsführers. So, und bevor ich rausgehe aus meiner Komfortzone, muss ich mich mit diesem System befassen. Ich muss wissen, wie ein Pfleger aufgebaut ist, welche Strukturen da sind, welche Hierarchien, damit ich richtig ansetze. Mhm. Schlimmes Beispiel, zum Beispiel hat mir dann ein Geschäftsführer mal nachher erzählt, da kam auch ein Kollege, die Mutter war da wohl untergebracht und bei einer, so beim Sommerfest mit einem Bier in der Hand fragte den Geschäftsführer, sagen Sie mal, kann ich nicht Ihr Heim auch mit versorgen? Mhm. Dann sagt der Geschäftsführer zu mir, Herr Weiß, stellen Sie sich vor, der glaubt, ich verkaufe mein Heim so beim Glas Bier an den Zahnarzt. Ja. Ja? So denken die.
Ja.
Also da sind wir nicht drauf eingestellt. Wir müssen einfach betriebswirtschaftlich denken. Und wenn ich in so ein Heim reingehe, dann muss ich so vorbereitet sein mit einem Art Businessplan, als wenn Sie zur Bank gehen und Kredit haben wollen.
Ja.
Genau so.
Das ist verrückt.
Ja? Und da sitzt einer im Anzug mit Schlips und wenn ich da mit einem Wollstrickpullover reinkomme, habe ich schon verloren. Ja, ich muss auf gleichen Ebenen, also ich muss genauso angezogen sein und wenn jetzt noch seine PDL dabei sitzt, dann komme ich mit meiner Mitarbeiterin. Wir müssen darauf achten, dass wir gleiche Personenzahl, optisch einigermaßen gleich, damit der sich wertgeschätzt fühlt und verstanden fühlt.
Damit und dann muss ich gespiegelt ist.
Und ja, genau. Und ich muss mit seinen Mitteln mich anbieten. Der kennt diesen Businessplan, wie das läuft und so weiter. Wenn ich ihm erzähle, pass mal auf, was ich alles für tolle Auszeichnungen habe, ich habe mich so fortgebildet und bin Spezialist dafür, dann interessiert den gar nicht. Ja. Das können wir uns sparen, die Zeit. Mhm. Ja? Sondern ich muss ihm nur klar machen, wo er finanzielle Einsparungen durch mich hat. Mhm. So. Und wenn ich das geschafft habe, dann sagt der Mensch, weiß, gut, wir probieren das mal ein halbes Jahr mit dir.
Ja. So. Interessant.
Und dann bin ich da im Geschäft. Ja? Mhm. So, und wenn sie dann aber denken, das läuft, sind sie immer noch nicht am Ziel, weil der Geschäftsführer sagt seiner PDL, pass mal auf, da kommt jetzt der Weiß, der macht die Untersuchung. Mhm. Er sagt, die PDL, Mensch, unsere Station ist so voll, das muss doch alles nicht sein. Und wenn ich da komme, dann merke ich schon, dass eine gewisse Abneigung bei der ganzen Geschichte. So, und dann muss man hingehen und sagen, pass mal auf, ich möchte gerne, die haben ja Wohnbereichsbesprechungen von den Leitern. Ne? Und dann möchte ich, wenn es möglich ist, einmal das Konzept bei den Wohnbereichsleitungen vorstellen. Und dann präsentiere ich praktisch in so einer Art PowerPoint-Präsentation, warum, wieso und so weiter. Und dann merkt man, ah, okay, die haben es auch verstanden. So.
Was ist Wohnbereichsleitung?
Also es ist ja eine Hierarchie in so einer Einrichtung. Ja. Sie haben praktisch Geschäftsführer, der ist für das Geld zuständig. Dann kommt die PDL, die Pflegedienstleitung, die für die Pflegeaufgaben zuständig ist. Darunter sind die Wohnbereichsleiter. Das heißt, jeder Station hat einen Wohnbereichsleiter.
Okay.
Ja? Und dann kommen eben die Pfleger und dann kommen eben die Pflegeschüler und das ist also ein richtiger Stammbaum.
Ja, okay, aber das ist gut, dass man einmal das visuelle Bild hat, wie das durchstrukturiert ist.
Und das ist ganz wichtig,
da sind auch mehr. Ein.
Ja, denn wenn ich da hinkomme und sehe da in einem weißen Kittel und sage, ich gehe jetzt mal zur Frau Müller und denke, die haben das jetzt geschnallt, da habe ich vielleicht mit Pflegeschüler gesprochen.
Ja. Ja.
Oder mit irgendeinem, der ein Praktikum macht, wenn ich nicht weiß, wer mich da
welche
erwartet.
Welche Aufgaben hat.
Ja.
Also wohin berichtet.
Ne? Genau. Nicht? Mhm. Und deswegen, ich muss mich vorher mit der Struktur beschäftigen und das merkt der Geschäftsführer schon bei dem Gespräch, ob ich in seiner Welt zu Hause bin und die richtigen Begriffe wähle. Mhm. Ja? Mhm. So, also dann, wie gesagt, Wohnbereichsleitung sagt auch okay und dann komme ich jetzt zur Vorsorgeuntersuchung, wo dann der Pfleger mir die Patienten zuführen soll. Und auch da wieder, schweres Geschäft. Eigentlich so richtig möchte der gar nicht. Ne? Mhm. Und das hat mich dann dazu gebracht, wir schulen ja auch die Einrichtungen, wenn die das möchten. Und dann mache ich in der ersten Schulung, erkläre ich denen dann auch nochmal das Konzept. So, und jetzt habe ich wahrscheinlich einen Dreisprung gemacht. Ich habe Geschäftsführer PDL als erstes überzeugt, dann die Wohnbereichsleiter und dann die Pfleger an der Schippe sozusagen. Mhm. Und dann hat man die größtmögliche Chance, dass es funktionieren kann. Mhm. Ja? Es gibt immer noch Schwierigkeiten. Warum? Weil das Personal unheimlich schnell wechselt in den Pflegeeinrichtungen. Ja? Wir haben, ich sage das mal vorsichtig, eine sehr internationale Besetzung ja, mit unterschiedlichen Auffassungen und so weiter. Also eine Garantie ist es auch noch nicht. Aber das ist in meinen Augen zurzeit der praktikabelste Weg, eine Akquise in einer Einrichtung durchführen zu können. Ja? So, und das klappt eben bei den Großteil der Kollegen nicht. Ne? Warum klappt das nicht? Weil wir haben ja zum Glück Curricula, wo die Leute sich schulen. Das ist übrigens auch ein sehr wichtiger Punkt. Ganz im Gegensatz zu dem, was die Kammern ausgegeben haben, als dann die ersten Kooperationsverträge verbreitet wurden. Geht alle in die Heime, macht was, das kann jeder. Wir müssen sehen, dass die versorgt werden. Das ist eine Aufgabe für jeden Zahnarzt. Das ist falsch, das ist hochriskant, weil wir es hier eben mit multimorbiden Menschen zu tun haben, mit Dementen. Und wir müssen eine gewisse medizinische Grundschulung dafür haben im Umgang, besonders auch mit Demenz. Das sind ja so die fünf Hauptproblemzonen bei den Pflegebedürftigen. Das ist eben die Multimorbidität, das Frailty-Syndrom, das heißt diese Schwächen, Muskelschwächen und so weiter, die Fallsucht, dann eben die Inkontinenz, die Schwerhörigkeit und eben der kognitive Verfall. Und da müssen wir zu Hause sein. Und auch mein Team muss da zu Hause sein. Ja? Und deswegen betone ich, das ist eine Teamaufgabe, wo das ganze Team geschult sein muss. So, und in den Curricula, die jetzt ja wie die Pilze aus dem Boden schießen und jede Kammer glaubt, einen anbieten zu müssen, da ist es so, wer referiert da? Das sind dann Leute von der Uni oder von irgendeiner Kammer, die dann über Kooperationsverträge erzählen.
Und die wenig praktische Erfahrung
haben. Genau, das ist der Punkt. Ne? Und weil das sich eben so stark unterscheidet von dem, was wir in der Praxis machen, ist es wirklich unabdinglich, dass da Leute erzählen, die das jeden Tag machen. Und insofern muss man genau gucken, wo man hingeht. Und ich kann da wirklich nur wärmstens empfehlen von der APW das Curriculum, was in Berlin von der Frau Posanitschke durchgeführt wird, in zwei Teilen, wo ich das sehr gelungen finde, dass eben wirklich unterschiedliche Disziplinen, der Neurologe, der Urologe, also die Arten der Neurologe, alle berichten, wie das eben mit den Heimpatienten funktioniert und wo man dann auch selber mit solchen Behindertenanzügen durchmacht, wie ist das, wenn ich nichts höre, wenn ich mich nicht bewegen kann und so, dass man wirklich mal einen Eindruck davon bekommt.
Ja. Sind Sie selber Referent dort?
Da nicht, ich bin Referent in der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe.
Gut. Und auch, wie ich jetzt im Vorgespräch gehört habe, auch bei uns an der Uni Witten.
Gut, da versuche ich die Studenten für dieses Thema zu erwärmen, weil ich glaube, das ist eben auch ein Punkt, warum die Sache nicht nach vorne geht.
Die Prägung muss im Studium
erfolgen. So ist es, ganz genau. Und wenn man sich diesen Umstand einfach mal ansieht, die Schweiz, kleines Ländlein, hat 4 Lehrstühle für Geriatrie im zahnärztlichen Bereich. Deutschland hat keine. Das gibt es doch gar nicht, sowas.
Das ist wirklich,
und selbst in den Studien, ich meine, da ist jetzt Witten eine Uni, die da versucht, mal so ein bisschen Licht reinzubringen, aber es ist eben auch sehr spartanisch, weil letztendlich müssen die Studenten oder sollten die Studenten mal ein Praktikum machen, dass sie mal mitfahren, mal einen Einblick kriegen und so, wie das läuft. Ich meine, ich muss zugeben, es sind einige Studenten in Witten, die persönlich interessiert, die mich dann anrufen und wo die dann hospitieren kommen, aber das sind eben, das ist jetzt keine Zahl, nicht? Und muss eine Menge passieren in der Ausbildung.
Ich halte das für extrem wichtig, weil so die Grundzüge dessen, was man später im Beruf macht, man sucht sich dort die Mentoren im Studium schon dafür aus. Also das ist halt so, ich bin in die Zahnerhaltung reingerutscht deswegen, weil das waren die besten Lehrer gewesen bei uns an der Universität. Und deshalb ist man dem nachgeeifert. Wenn jemand wie Sie das so mit Begeisterung rüberbringt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es da in jedem Semester doch so ein, zwei Leute gibt, die dann
Mensch, das ist viel zu wenig.
Ja, die dann sagen, aber wenn die dann sagen, das ist genau mein Ding, das ist genau mein Ding, und die setzen dann alles auf diese Karte. Das heißt, für die ist dann glasklar, dass die am Ende des Studiums sich schon bei der ersten Praxis, wo sie dann sich anstellen lassen, die danach nach diesen Kriterien auswählen, um dann mit ihrer eigenen Niederlassung sofort da reinzurutschen. Ja. Also ich kann das deshalb bestätigen, weil ich habe mich sehr für das Operationsmikroskop eingesetzt und für die Lupenbrillen, dass die Studenten das im zweiten Semester schon damit in Kontakt kommen. Ja. Und ich habe gemerkt, dass aus diesen Semestern, die ich da geprägt habe, sind hervorragende Kollegen geworden. Für die war es klar, dass sie in keiner anderen Praxis, also dass sie sich eine Praxis suchen, die ein Mikroskop hat, schon für die Assistenzzeit. Ja. Die wären in keine andere Praxis gegangen.
Nur hier haben wir natürlich das Problem, wenn es auch nicht viele sind, aber es gibt Endopraxen.
Ja, ja.
Und da haben wir, gar keine.
Ja?
Und die wissen ja auch gar nicht, wo die dann wären. Ja. Ja? Aber ich sehe hier noch eine entscheidende Geschichte. Sie haben es eben schon angesprochen mit den Lupenbrillen und so weiter. Das eine ist sicherlich so diese personelle Entflammung der Studenten, dass man diesen Funken rüberbekommt an die Leute. Aber wenn nicht auch noch andere Faktoren hier mitspielen, sind wir da ein bisschen auf dem verlorenen Posten. Wenn Sie zum Beispiel mal sehen, wie die Studenten von den Firmen umgarnt werden, zum Beispiel in Richtung Implantologie. Mhm. Ganze Säle sind gesponsert, die werden eingeladen und so weiter. Wenn die mit dem Studium fertig sind, dann denken die ja, es gibt nur, ich sage jetzt mal einen Namen, Siemens oder so, was anderes gibt es gar nicht. Und als Zahnarzt muss ich implantieren, sonst bin ich keiner. So sind die geprägt worden. Und uns fehlt die Industrie im Nacken, die das mit sponsert, also was heißt, oder mitentwickelt, dass wir sehen, es ist ja so, dass heute die Jugend doch auch sehr auf Äußerlichkeiten bedacht ist und in der heutigen Zeit, wenn die jungen Leute nicht auf Facebook innerhalb einer Stunde gleich 3 Likes haben, wenn sie irgendwas gesagt haben, dann
kriegen sie eine Depression.
Genau, dann fallen sie in eine Depression. So, und wenn ich die jetzt praktisch mit einer IKEA-Tüte in irgendeine Einrichtung schicke und die sollen da über Facebook was machen, da kommt kein Mensch mehr. Also wir brauchen praktisch Geräte, die unserem Standard genügen zum Ausfahren. Es gibt keine
Profi-Equipment, also es müsste eine Firma wie Sirona hingehen oder wie Carvo, die sagt,
wir bauen eine mobile Einrichtung. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Thema, wo ich jetzt auch gerade mit einem Ingenieurbüro zusammen arbeite, an einem mobilen Behandlungszimmer. Und das braucht ganz gewisse Anforderungen. Es muss eben treppengängig sein, schnell. Und das ist eine Sache. Aber sowas gibt es nicht. Es gibt ein paar Anbieter von mobilen Einheiten, ob jetzt aus der Schweiz oder sonst wo, aber die funktionieren alle nicht, weil sie sind zu schwer. Das Ding wiegt 30 Kilo und ich möchte bitte mal einen Mitarbeiter mit 30 Kilo im vierten Stock schellen. Wir haben nicht überall Aufzüge.
Und dann habe ich in den Altersheimen gibt es das nicht.
Ach, auch da, aber wir haben auch viele Hausbesuche. Ne?
Ach so, das ja. Ja, das.
Also wir haben Heime, die haben jetzt den Dachstuhl ausgebaut, ja, weil sie Kapazität brauchen. Und der Fahrstuhl geht aber nur nicht bis zum Dachstuhl. So, das heißt also, die letzten Meter müssen wir dann wieder hochbuckeln, die ganze Sache. Ne? Also es muss hochmobil sein, die ganze Sache. Aber Tatsache ist, wo waren wir kranken? Wir haben keine vernünftigen Geräte. Auf dem Markt gibt es überhaupt nur eine Einheit, die überhaupt eine richtige Absaugung hat. Die anderen saugen mit 8 Liter die Minute ab, damit kann ich nichts anfangen. Ich brauche Absaugung ab 100, 150 Liter.
Die Spraynebel auch
genau, sonst geht das gar nicht. Ja. Und da gibt es nur eine einzige. Aber da gibt es dann andere Schwierigkeiten. Ne? Das liegt einfach daran, dass wieder irgendwelche Ingenieure am Tisch was sich ausdenken und das muss verkauft werden. Und da es nichts anderes gibt, kaufen die Leute das halt.
Wenn es das Einzige ist auf dem Markt, so ist dann ist es wieder Trabant.
Ja, so ist es.
In der DDR.
Ja. Und wie häufig habe ich den Entwicklern gesagt, kommt mal 3 Tage bitte mit mir mit, guckt euch an und dann wisst ihr genau, wie ihr so ein Ding baut. Ne? Aber keiner ist gekommen. Ich habe gesagt, wenn Sie mir die Einheit 3 Tage tragen, dann kaufe ich die. Ist keiner gekommen.
Also, aber das ist gut, dass Sie mir das sagen, weil ich habe diverse Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit Firmen. Mir fallen jetzt 2 Firmen ein, wo ich das mit in das nächste Gespräch mit reinnehmen werde. Also die eine, die ist in Bensheim, also Sirona, werde ich mal reinbringen.
Also ich bin,
und die andere ist in den Niederlanden, die für uns auch schon so eine spezielle Entwicklung gemacht haben an unserer Einheit. Das ist Assistental International, die sehr ausfallsichere Einheiten bauen können mit einer dezentralen Absaugung, mit einer dezentralen Druckluftversorgung. Das heißt, die hätten schon so auch die Power,
also sowas zu entwickeln. Ich bin da schon viele Jahre dran und habe schon viele Versuche gestartet. Und wie gesagt, wir sind jetzt mit einem Stuttgarter Unternehmen zusammen, die da sehr engagiert sind, wo sogar der Inhaber selbst Geld mit reingesteckt hat in die Vorphase. Und da ist es jetzt so, wir würden auch Fördergelder bekommen, nur wir müssen vorher einen Absatz finden.
Also das Absatzziel definieren,
genau, sowas.
Um die Entwicklungskosten in eine Relation zum Absatz zu bringen.
So, und da hängen wir im Moment dran und sind mit einigen Leuten im Gespräch, aber durch Corona hat sich das jetzt total abgeschottet und ich komme im Moment nicht weiter. Ich glaube, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind, aber jeder Hersteller sagt natürlich, ja, wie viel Stückzahl.
Ne?
Wenn ich das nicht sagen kann, und das kann ich nicht sagen, nur das ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Der Zahnarzt sagt, ich gehe nicht raus, weil ich keine Geräte habe. Die Firmen sagen, ich baue nichts, weil ich keinen habe. Ja. Ja. Also ich muss ja einmal da durch.
Es ist ein Entwicklungshilfeprojekt.
Ja, nicht? Und ich sag mal, ich verstehe die Leute nicht. Also die großen Firmen, man sieht doch das Potenzial. Wenn jetzt die Patienten nicht da wären, würde ich das ja verstehen. Nicht? Aber die Demografie, alles zeigt in die richtige Richtung. Und es gibt keine Mitbewerber, nichts.
Richtig.
Also
die konkurrieren durch Pseudo-Unterschiede, die Firmen, auf einem beackerten Markt, wenn man jetzt Implantate nimmt oder normale dentale Einheiten. Durch Pseudo-Unterschiede wird konkurriert.
Die unterscheiden sich in der Polsterfarbe oder ob der Fußschalter 3 oder 4 Ebenen hat, die kein Mensch braucht. Und auch das ist übrigens ein Thema. möchte doch mal ein Stuhlhersteller einen vernünftigen Stuhl bauen, den ich auch mit älteren Menschen nutzen kann. Ja? Jeder Autostuhl, der 10-mal billiger ist wie ein Behandlungsstuhl, hat mehr Komfort wie unsere Behandlungsstühle. Denken wir dran, alte Leute, die fangen an zu frieren. Ich muss das Ding beheizen können. Andere schwitzen vor allem, ich muss es kühlen können. Ich muss eine Möglichkeit haben bei den Inkontinenten, wo bringe ich den Urinbeutel unter? Wie halten die sich fest, wenn sie aufstehen? Dann reißen sie mir den
Richtig.
Wasserfüller ab und solche Sachen. Also da gäbe es schon genug Möglichkeiten, sich zu differenzieren, wenn das mal einer
Absolut.
erkennen
Das sind
würde.
ja wirklich so viele Details. Sie kennen ja unsere Einrichtung. Wir haben uns für so einen OP-Tisch entschieden. Das ist extrem individualisierbar. Und bei alten Menschen finde ich es extrem hilfreich, dass man das Fußteil runterklappen kann. Also
Zum
es ist
Beispiel, ja.
wie
Wie
ein
so ein
Stuhl
Friseurstuhl
da
ist das, ja.
sitzt und ich den Patienten dann aber bequem fahren kann. Und ich hatte dort immer mal wieder Patienten, die gesagt haben, ich kann in einem Zahnarztstuhl nicht behandelt werden. Und ich frage sie immer, können Sie in einem Bett schlafen? Dann sagen die, ja, aber das ist ganz gerade. Und dann sage ich denen, ich stelle Ihnen den Stuhl so ein wie
Im
ein
Bett.
Bett, weil der lässt sich wie ein Brett absolut gerade hinstellen. Und dann steht er da und die legen sich einfach rein. Und so hat das immer geklappt bisher
Absolut.
bei diesen Leuten,
Ja,
dass sie behandelbar
aber das
sind.
sind doch Sachen, wo wir basteln müssen, nicht? Und wo das nicht von den Herstellern der Stühle
Ja,
sofort berücksichtigt
ja
wird, ne?
gut, in dem Fall ist es, aber das ist ja ein modulares Konzept jetzt bei uns. In dem Fall ist es ja so vom Hersteller, weil bei den OP-Tischen ist es ja so, dass sie ja ganz verrückte Lagerungsarten manchmal brauchen für die
Manchmal
Eingriffe.
brauchen
Und das sind wirklich viele, viele, viele
sie. Nicht? Und
Kleinigkeiten, die das Paket dann am Ende rund machen.
also ich sage mal, es gibt wirklich so viele Ansätze, wo man noch entwickeln kann, wo sich die Firmen mit diversifizieren können. Angenommen, normale Zahnarztpraxis, da meldet sich ein Rollstuhlfahrer. Die Frau ruft an, mein Mann ist Rollstuhlfahrer, ist körperlich eingeschränkt, halbseitengelähmt, kann da zur Behandlung kommen. Viele Kollegen sagen, oh, wir haben gar keinen Fahrstuhl. Das aber passt jetzt bei uns nicht, wir können uns nicht darum kümmern. Ich habe etliche, die sagen, ich habe 10 Leute angerufen und sie sind der Erste, der uns annimmt. Ja? Also die versuchen mit solchen vorgeschobenen Argumenten, sich das schon mal vom Leib zu halten. So, jetzt hat es einer geschafft, mit dem Rollstuhl in die Praxis zu kommen. Die Tür geht auf, er steht mit seinem Rollstuhl in der Anmeldung.
Bekommt er den Stuhl?
So, dann sieht man, wie der Schweiß den Mädchen auf die Stirn steigt. Was
Absolut.
machen wir jetzt mit dem? Ja? So. Und da geht es weiter. Also wir sind überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und wenn ich dann solche vordergründigen Sachen höre, ja, wir müssen barrierefreie Praxen haben. Na klar, so ein WC barrierefrei zu machen, das ist ja nun nicht die Welt.
Das
Ne?
ist ja die einfachste,
Ja, aber
einfachere
ich
Sache.
muss hier oben im Kopf wissen, wie ich damit umgehe.
Genau,
So,
richtig.
und jetzt kommt jetzt der Akt. Wenn ich Glück habe, ist ein Krankenwagenfahrer dabei, der mir den professionell in den Stuhl setzt. Nützt mir aber auch nicht viel, weil spätestens nach einer halben Stunde muss der zur Toilette wegen der
Ja,
Inkontinenz,
dann muss
ja?
er wieder nur
So.
dafür.
Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir als Behandler wissen müssen, dass wir die fragen nach 20 Minuten, müssen sie vielleicht mal zur Toilette oder so, weil die meisten scheuen sich, die haben Angst, das zuzugeben. Und das ist der Grund, schon nicht zum Zahnarzt zu gehen, weil sie wissen, ich muss da so und so lange, ich komme gar nicht zur Toilette.
So Basisdinge.
Das sind solche Basisdinge. Also, und in dem Moment muss ich den aus dem Stuhl bringen. Und da ist der Krankenfahrer weg, der kommt ja nachher erst wieder. Ja? Und das sind so Sachen, wo dann die Kollegen verständlicherweise, weil sie nicht dann in einem Studium nicht Kontakt hatten, nie Kontakt hatten, es hat ihnen keiner gezeigt, wie sie damit umzugehen haben.
Ja, wir
Es ist
haben
ja auch.
dafür so ein Umlegebrett,
Ja,
was man als Brücke bauen kann
ist
zwischen
aber
den.
schön, da habe ich noch schönere Sachen für Sie. Ja, wirklich.
Was wäre
Weil
das?
das sind Bänder. Ich zeige Ihnen mal ein Bild oder ein Video davon, dann kann man es besser sehen. Denn es ist wirklich riskant, Leute umzusetzen, wenn sie nicht wissen, wo sie anfassen. Angenommen, sie haben da jemanden mit einer Halbseitenlähmung, wo der Arm gelähmt ist und sie fassen den nun an dem Arm an, dann kugeln sie den aus, weil der muskulär nicht mehr gestützt ist. Ja? Also sie müssen genau wissen, wo sie Leute anfassen,
Schon
wenn
das
sie die
nächste Problem
umsetzen.
sonst.
Ja? So, und das geht eben nur, wenn ich mich damit ein bisschen auskenne und entsprechende Gerätschaften habe, wie Umsetzhilfen, so zum Beispiel wie ihr Brett. Wir haben es so gemacht, wir haben einen richtigen Patientenlifter an der Decke. Ja? Der kommt mit
Richtig
seinem
als Anker.
Rollstuhl und dann habe ich so eine Klammer, die
Ja.
kriegt er um die Hüfte
Ja.
und zack, zack, rein,
Genial.
fertig. Ja?
Keine schwierige Sache
Nix,
eigentlich. Sie brauchen
ja.
eine Betondecke.
So. Und der freut sich, der sagt, endlich
Ja.
mal werde ich hier nicht. Sonst mussten wir den am Gürtel, früher hatten die meisten ja eine Hose mit dem Gürtel. Dann hat man so drum gefasst an dem Gürtel und hat ihn dann praktisch rumgelagert.
Ja,
Nur
aber man hat die
heute.
Kraft dafür.
Ja, das wäre auch noch eine Sache. Aber heute, wie kommen die Leute heute? Die haben alle diese komischen Stofftrainingsanzüge Trainingsanzüge an, diese grauen Flabber, ich weiß nicht, wie die heißen, so, diese Fließgeschichten. Ne? Ja. Also, als ob sie aus dem Fitnessstudio kommen, da haben die immer so diese weichen Sachen an. Da können sie nicht, da reißen sie in die Hose kaputt. Ne? Den können sie so nicht umsetzen, da hört es auf. Also man muss auch da überlegen, selbst wenn jetzt einer kommt, und da fängt es eben an, Pro-Age-Zahnmedizin ist nicht nur die zugehende. Die teilt sich praktisch in zwei Bereiche auf. Mhm. Und das, was die meisten Leute sehen, ist eben diese zugehende Variante, die natürlich extrem wichtig und schwierig ist. Aber die Pro-Age-Zahnmedizin fängt in der Praxis an. Wenn die Leute 60, 65, 70 werden und noch kommen, aber man sieht ja, wie die dann abbauen, und dass man dann in seinem Behandlungskonzept da schon drauf eingeht, mit Rückbau des Zahnersatzes, wo erforderlich, mit Entschärfen von bestimmten schwierigen Sachen, mit Verengung des Recalls, Röntgenabstand verengen, Fluoridprophylaxe, den Angehörigen schon so ein bisschen einstimmen und das eben langsam steigern. Das ist praktisch der Part der Pro-Age-Zahnmedizin, der in der Praxis laufen muss. Ne? Und dann der zweite Part ist eben die zugehende Sache. Das besteht aus zwei Richtungen. Deswegen muss auch die Praxis technisch dafür hergerüstet sein. Ja. Und da reicht es nicht, nur ein behindertengerechtes WC zu haben.
Absolut. Das sind die anderen Details, die darüber entscheiden.
Ja. Und daran sieht man, nur wenn man damit tagtäglich konfrontiert ist und diese Schwierigkeiten hat, kann man darüber sprechen. Sonst der andere, der das nur plant, ein Architekt bei irgendeinem Dentaldepot, der sagt, ja, wir machen die Röntgentür ein bisschen breiter und dann ist alles gut.
Ja, ja.
Der kann sich da gar nicht reinversetzen.
Nein, nein.
Und das geht eben weiter. Die Studenten müssen entsprechend geschult werden und in der Uni muss das Equipment schon stehen. So wie eben die PrEP-Einrichtung von Sirona oder weiß der Däubel. So müssen die damit schon konfrontiert werden, dass es für die nichts Neues ist. Dass die schon sehen, oh, sieht auch gut aus und kann ich handeln. Ne? Bis hin zur Schulung in der Berufsschule. In der Berufsschule bei den Damen fällt ja kein einziges Wort darüber.
Das null. Ist richtig.
Ja? Und wenn sie die Pro-Age-Zahnmedizin in der Praxis integrieren wollen, wenn Sie es möchten, ist das noch gar nichts. Jetzt müssen Sie erstmal Ihren Mitarbeitern das klar machen, weil es eben eine Teamaufgabe ist. Und da ist es so, dass Sie mir dann gesagt haben, ja Chef, sag mal, wir haben doch hier genug zu tun.
Ja.
Also warst du auf einer Fortbildung, wir warten jetzt mal 14 Tage, dann ist das wieder weg. Ja?
Da hatten Sie ganz andere Windmühlen, gegen die Sie kämpfen mussten.
So, nicht? Da fängt es schon an und da muss der Kollege vorbereitet sein. So, wenn ich mich mit Ihnen unterhalte, sage ich, Mensch, eine tolle Idee, ich mache jetzt mal Curriculum, ich gehe los. Mhm. Sie haben die zwei Jahre rum und dann kommen Sie plötzlich nächste Woche in die Praxis.
Alles verändern.
Jetzt geht's los.
Ja. Ja,
da laufen Sie gegen eine Betonwand.
Ja.
Ich habe Kollegen, die haben viel Geld, Zeit investiert. Nach einem halben Jahr, die haben Annoncen geschaltet, Auto gekauft, alles. Nach einem halben Jahr, alles wieder weg. Alles wieder weg. Und dann frage ich, was ist denn los? Nee, das lohnt nicht, das geht nicht, das ist ja überhaupt nicht möglich umzusetzen, unrentabel, ich mache mich kaputt, weg damit. Alles wieder gelöscht.
Also weil jetzt, so hart laufen die Leute. Angestellte Zahnärzte
quasi. Nein, eigene Praxis.
Ach, eigene Praxis. Und weil sie, also woran lag es dann?
Weil sie es A nicht geschafft haben, in die Heime zu kommen.
Ja, also
die haben gesagt, ja, Herr Müller, das ist ja ganz gut, aber wir brauchen sie eigentlich gar nicht. Ne? So, und dann hat er dreimal so eine Abfuhr gekriegt und dann hatte er den Kaffee schon auf. Ne? So, und dann eben auch allein, als er anfing mit dem Personal. Nicht? Und dass sie sagen, naja, boah, ne, das muss doch nicht sein.
Ich habe über diese Sache, was Sie mit der Geschäftsleitung erzählt haben, habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht. Also ich glaube, die Demografie spricht ja für sich, dass es immer mehr nachgefragt
wird.
Je mehr es nachgefragt wird, umso mehr entsteht auch eine Konkurrenz zwischen den Heimen. Und ich glaube schon, dass die Heime sich damit nach außen profilieren
Das ist ein gutes Thema.
Dass sie sagen, wir haben eine tiptop zahnmedizinische Versorgung, vielleicht sogar auch eine angegliederte Praxis.
Ja. Also das ist auch wieder, wenn man so drüber nachdenkt, gebe ich Ihnen vollkommen recht, aber die Wirklichkeit sieht so aus, dass es ganz wenige Einrichtungen gibt, die tatsächlich auf der Webseite sagen, wir haben eine ärztliche Betreuung, mit der wir andauernd in Kontakt stehen. Ganz wenige nur. Ne?
Okay.
Weil, wie ich schon sagte, das ist ein Mikrokosmos von Dienstleistern und da stehen wir irgendwo als ganz klein letztes Rad am Wagen. Ja? Und das haben die gar nicht umgeschaut. Wenn die sagen können, Mensch, wir haben ein ganz tolles Essbuffet, wir haben hier Schwimmbad drin, wir haben Physiotherapie. Das sind Sachen, die interessieren die Angehörigen. Ja? Und die bringen ja die Leute in die Einrichtung letztendlich. Also ich sag mal, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Also die müssen das so darstellen, dass es den Angehörigen toll vorkommt. Und da zählt der Zahnarzt nicht. Warum zählt der Zahnarzt nicht? Weil Zahnarzt in den Köpfen der Menschen immer negativ belegt ist. Mit Schmerzen, mit teuer, mit Geld und braucht
es unangenehm. Das heißt, die Angehörigen haben Angst, dass die Kosten noch mehr steigen.
So ist es, so ist es. Also insofern, damit müssen die vorsichtig umgehen, mit therapeutischen Dosen, will ich sagen. Ja? Wir haben es so gemacht, dass ich denen gesagt habe, pass mal auf, wenn ihr einen Angehörigenabend habt, dann komme ich mal, sag mal 10 Minuten was dazu, um dann so langsam das Eis zu brechen. Ja? Es ist in den Einrichtungen einfach so, dass, ich sag mal, die Physiotherapie, der Friseur, die Fußpflege haben einen 10-mal höheren Stellenwert als der Zahnarzt. Ja? Weil das in den Köpfen so drin ist. Da müssen Sie erstmal gegen ankommen.
Aber das Thema der Angehörigen, das erinnert mich an ein Beispiel. Hier in diesem Gebäude gab es eine Firma, die haben versucht, Hilfsmittel zu verkaufen übers Internet für alte Menschen. Mhm. Das waren solche Umarmungsschals und Therapiedecken, die das Gefühl vermitteln, dass quasi ein anderer Mensch da ist. Einfach, das ist eine Decke gewesen, die so ein bisschen schwer ist, die so eine Körperschwere hat. Und wo es den Menschen dann psychisch besser geht oder so ein Schal, der schwer ist, sodass man halt das Gefühl hat, jemand legt den Arm um einen. Und das waren sehr hochwertig hergestellte Produkte. Das lief überhaupt nicht, weil eben die Angehörigen das kaufen müssen. Also wenn der es benutzt, nicht darüber entscheidet, dass das jetzt eingekauft wird, sondern jemand anderes.
Aber das ist gut, dass Sie in diesem Bereich vorstoßen. Wie Sie vorhin schon sagten, es ist ein ungeheurer Bedarf da. Ja? Mhm. Also wie gesagt, statistisch im Moment ungefähr 3 Millionen Patienten, die der Bedarf da ist. Wir haben auch durchaus Kollegen, die das unterstützen und mitmachen wollen, die sich geschult haben, wie ich es eben schon angedeutet habe. So, aber was fehlt? Also ich vergleiche das immer mit so einem Gefäß oben und unten mit so einem dünnen Strohhalm zusammen. Die kommen nicht zusammen, weil die Nachfrage nicht da ist. Ja? Also wir haben ein gewisses Angebot, was deutlich besser sein kann, gar keine Frage. Aber wir haben hier eben den Bedarf, aber wir haben keine Nachfrage. Und nur die Nachfrage würde es schaffen, dass jetzt das befriedigt wird.
Ja.
So, woran klemmt das? Und das ist genau der Punkt, wo Sie eben hinzeichnen. Es ist so in der Praxis, wenn jemand kommt, dann sage ich, du hast Zahnschmerzen, Füllung, Zahnziehen, ja, nein, dann geht es los. In der Einrichtung, der Patient, der da im Bett liegt, der kann nicht seinen Zahnarzt mal eben anrufen und sagen, komm mal, ich habe Zahnschmerzen, sondern da sind immer Leute zwischengeschaltet. Der muss erst mal dem Pfleger Bescheid sagen und der Pfleger muss dran denken, am Ende seiner Runde das überhaupt weiterzugeben.
Ja.
Und da geht es schon los, wieder diese negative Einstellung zum Zahnarzt. Beim Patienten, nur wenn es wirklich unbedingt sein muss, ne? Und der Pfleger, es gibt viel schönere Sachen, ich mache dem jetzt erstmal eine Butterschnitte oder sonst was. Es fällt gedanklich nach hinten, die ganze Sache. Und das ist auch bei den Angehörigen so, zu Hause. Nicht? Also bis wirklich jemand anruft und sagt, hier, meinem Vater, müssen Sie mal im Mund nachgucken, muss schon viel passieren. Unterstützt wird die ganze Sache noch, dass die Leute ja häufig, wenn sie sich die Medikamentenlisten ansehen, mit Beruhigungsmittel, Schmerzmittel vollgestopft sind.
Dass die Schmerzen nicht mehr wahrnehmen.
So, also die Warnzeichen nicht so schlimm gar nicht und so weiter. Und das kommt dann gar nicht mehr so zum Ausdruck. Also es gibt viele Geschichten, die dieses Weitergeben über diese dritte Person bremsen. Und da liegt das Problem, dass die Nachfrage nicht erzeugt wird. Und das ist der Grund, warum wir eben versuchen, durch Schulung der Leute und so weiter, denen klarzumachen, dass die auch im Pflegealltag, die Leute essen besser und dass sie eben auch Zeitgewinn haben. Also wir müssen zurückhaltend sein, zu sagen, dann geht es dem Patienten besser. Ist ja auch richtig, ist ja auch unser Ziel. Aber das ist nicht der Punkt, wo die Leute einrasten, jetzt selbst der Angehörige und so, der möchte nicht zum Zahnarzt fahren, den Patienten nicht hinbringen und so weiter. Für die ist das alles nur Belastung. Und in dem heutigen, kurz getakteten Leben passt das nicht rein. Ne?
Ich habe noch einen anderen Punkt, und zwar habe ich gehört, dass die durchschnittliche Verweildauer in einem Heim extrem kurz ist. Das heißt, wir sprechen ja hier in der Versorgung eines Patienten über eine Lebensspanne von einem Bereich, also ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber mich hat das erschrocken, wie kurz sich die Leute in einem Heim überhaupt aufhalten. Das sind nicht viele Monate, so sage ich mal. Und deshalb ist vielleicht auch der andere Punkt, also jetzt, wo ich länger drüber nachdenke, die Nachfrage, der größere Bauch der Nachfrage ist, bevor Sie ins Heim kommen, oder er sollte vielleicht sein,
deswegen
bevor
Sie ins Heim kommen. Deswegen habe ich gesagt, der Teil in der Praxis.
Genau, und das ist genau der Teil, wo man die Studenten motivieren muss, dass man halt sagt, ihr könnt euch eine professionelle Arbeitsumgebung schaffen, um genau diese Gruppe, die ja dann, der alte Mensch versucht ja, so lange wie es geht, zu Hause zu bleiben. Ja. Und solange die Menschen auch selber darüber entscheiden können, wenn sie noch im Kopf fit sind, dann entscheiden sie auch selber darüber, ich muss jetzt zum Zahnarzt gehen. Und dann suchen die sich aber die Zahnärzte heraus, die darauf hundertprozentig eingestellt sind. Wenn die dann eine professionelle Umgebung für sich finden, dann kann das ja eine sehr florierende Praxis sein, die dann auch Spaß macht, weil es macht ja im Beruf Spaß, die Menschen länger zu betreuen. Also ich glaube, ein Punkt, womit viele nicht klarkommen, ist, dass wenn sie die Leute sich anbinden an den Patienten im Heim, dass der dann nach 6 Monaten gar nicht mehr da ist, unter Umständen.
Ja, also ich sage mal so, ich glaube, noch vorrangiger ist diese Beschäftigung mit dem Tod, mit dem Verfall und so weiter, dass der in unseren jugendlichen Köpfen schwer zu integrieren ist.
Weggedrängt wird.
Ja, also der wird mit dem Tod dieses sich auseinandersetzen. Das ist eine Sache, die einfach nicht gewünscht ist von den Leuten. Aber es ist so, die Verweildauer in den Einrichtungen ist im Essen, kann ich jetzt auf Daten zurückgreifen, ungefähr 1 Jahr. In Witten sind es sogar nur 7 Monate.
Ja,
da ist noch kürzer die Zeit. Und wir müssen einfach hier wissen, dass die Leute kommen ja erst ins Heim, wenn es wirklich nicht mehr anders geht, weil die Kosten so hoch sind, werden die so lange wie möglich zu Hause gehalten. Und wenn die zu Hause die Zeit verbringen, dann wird die auch niemand zum Zahnarzt fahren. Da. Das heißt, wenn wir die Leute im Heim sehen, dann haben die wenigstens 5 Jahre lang keinen Zahnarzt gesehen.
Okay, ja.
Und das sind wirklich Katastrophenbefunde, die da sind. Und mir graut es jetzt schon wieder nach der Corona-Affäre, wir fangen wieder bei Null an. Wir hatten dann so ein gewisses Level drin in den Einrichtungen und ich bin sicher, dass wir demnächst wieder bei Null anfangen werden. Ja?
Weil jetzt der Zahnarzt sogar als Gefahr gesehen wird, der etwas einschleppen
kann. Ja, ja, genau. Deswegen haben wir ja keinen Zugang im Moment. Ne?
Ja, rückt.
Ja. Jetzt, ja, und dadurch, um wieder auf die Betriebswirtschaftlichkeit zu kommen, wo gibt es eine Praxis, die jedes Jahr die ganzen Patienten neu hat?
Ja.
Da darf mir keiner kommen, betriebswirtschaftlich rechnet die Sache sich locker, wenn man es richtig organisiert. Natürlich, wenn ich nur abends mal eben nach Feierabend eine gebrochene Prothese da abhole, das kann nicht gehen. Das ist eine ganz logische Sache.
Ja.
Und das ist genauso, wenn Sie Implantate machen und im Jahr 3 Implantate, dann können Sie auch nicht sagen, dass es betriebswirtschaftlich okay ist. Da wird Ihnen der Steuerberater was sagen. Ne? Und genauso ist es, entweder mache ich das Heim richtig oder nicht. Mhm. Aber so dazwischen gibt es nichts. Und
ja,
ich kann ganz genau statistisch nachweisen, also wenn man so 3 Heime betreut, dann ist es so, dann wird man nicht in die Gewinnzone kommen, dann ist es mehr Zuschussgeschäft. Aber ab 7, 8 Einrichtungen ist es vernünftig gewinnbringend, die ganze Sache.
Kann ich mir gut vorstellen,
absolut,
so wie Sie es gerade dargestellt haben. Ich
glaube,
das ist ein ganz, 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 ganz gutes Schlussplädoyer. Also ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Arbeit zu leisten, bis das so wahrgenommen wird. Also ich bin froh, dass Sie da so engagiert sind.
Ja, aber es sind auch andere Kollegen. Also es gibt schon einige, die da unterwegs sind.
Gut, Sie leben quasi in dieser Blase.
Ja.
Wir leben mehr in der Endodontieblase.
Ja, ja, ja.
Nein. Wo auch kaum jemand verstehen kann, dass man das macht, den ganzen Tag Wurzelkanalbehandlung.
Ja.
Also man erntet da sehr viel Mitleid, wenn man mit Kollegen spricht, die sagen, was, 8 Stunden machen Sie nur Wurzelkanalbehandlung? Wie geht das denn?
Ja.
Und das ist dann so, dass Sie bestimmt auch Kollegen kennen, die das mit dem gleichen Herzblut betreiben.
Also ich bin sicher, dass ich das einem normalen Menschen beibringen kann. Also für mich war ja das beste Beispiel unsere Mitarbeiter. Also ich war wirklich auf harte Ablehnung gestoßen und habe es dann umgesetzt. Und mittlerweile ist es so, dass die Damen von sich aus super stolz sind, dass sie da mitmachen können.
Okay.
Die haben sich selber Pro-Aid-Schilder gemacht, ohne dass ich was gesagt habe.
Ja.
Und wenn die selber mit dem Auto dahin fahren
und
ich auf dem Beifahrer sitze, also die wachsen über sich hinaus. Und jeder, der nachher mit dazukommt, fragt, kann ich mal mitfahren und so weiter.
Mhm.
Also wenn man einmal das Eis gebrochen hat, garantiere ich, das ist ein Selbstläufer.
Mhm.
weil das eine ganz andere Art der Behandlung ist, ja, mit dem Umgang mit den Pflegern, dass sie da anerkannt werden und sich absprechen, mhm, und der Zuspruch, mhm, der Angehörigen und, ja, und so. Ich möchte das jetzt nicht auf das Level heben, was immer in den Zeitungen steht. Ja, ich mache das wegen der Dankbarkeit. Mhm. Ja. Also ich mache das, damit ich meine Familie ernähren kann. Deswegen mache ich das. Mhm. Das. Die Leute sind ja auch bei Ihnen dankbar, wenn Sie eine schöne Wurzelfüllung gemacht haben, der Zahn ist erhalten, absolut, dann sind Sie ja auch dankbar. Mhm. Und so ist das, sehe ich das auch. Natürlich, mhm, sind die dankbar, dass, ja, wir denen helfen. Ja. Aber ich fahre da nicht hin als edler Ritter, um die Leute zu beglücken, sondern das ist meine Aufgabe, ja, meine Arbeit, und die erfülle ich da. Mhm. Ja? Und als Nebeneffekt sieht man einfach, dass alle Mitarbeiter davon wirklich auch mental, mhm, profitieren.
Ja, sehr schön.
Also ich meine, dass Pro-Age Zahnmedizin ist eine Verneigung vor dem Alter, mhm, und das tragen die Mitarbeiter auch alle, mhm, mit, muss ich sagen. Ja. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber.
Und Sie mussten nicht Ihr Team austauschen, sondern die haben dann, die haben sich dann missionieren lassen.
Ja, also, mhm, ich kann es ja mal kurz schildern. Als ich das sagte, nee, Chef, das geht nicht, wir haben hier genug zu tun. So habe ich gesagt, was machst du jetzt? Und ich habe mir jetzt überlegt, jetzt mental gesehen, habe ich mir die robusteste meiner Mitarbeiterin rausgesucht und habe, mhm, gesagt, so, pass mal auf, wir beide machen das jetzt. Mhm. Ne? Da guckt sie mich an und sagt, Chef, nee, also mir wird schon übel, wenn ich sehe, wenn mein Vater sich die Prothese nach dem Essen rausnimmt, das kann ich gar nicht haben. Da habe ich gesagt, ist vollkommen egal, wir beide machen das jetzt. Mhm. Wir sind los, die hat sich 2-3 Mal übergeben, ich habe gewartet, sie ist wiedergekommen, rein, raus, mhm, lief nachher, einwandfrei. Ja. Von der Organisation her, die Frau ist so gut geworden, mhm, dass das Klinikum mir die abgeworben hat für ihre Personalabteilung. Ja, das war das. Also das will ich nur mal sagen. Also, wenn, okay, einmal da läuft, ne, dann, ja, dann ist das Eis gebrochen. Ja. Und so, als sie dann lief, dann kann ich auch mal gucken, die nächste kam mit und dann lief das von ganz alleine. Mhm. Also, das ist für, ja, das gesamte Praxisteam ist das eine echte Aufgabe, mhm, und die gehen da drin auf, muss ich ehrlich sagen. Ja,
sehr schön. Dürfen wir denn interessierte Kollegen auffordern, sich bei Ihnen zu melden, um zu hospitieren?
Also das ist bei uns gang und gäbe, dass, ja, die Leute hospitieren, mhm, das ist gar kein Problem.
Das ist ja sehr schön. Und die Pro-Age-Zahnmedizin, das ist ein Begriff, den Sie geprägt,
ja,
haben?
Ja. Ne,
weil ich,
ja,
sehe gerade, Sie haben so einen Button, da steht PAZ drauf.
Ja, ja, genau.
Das heißt, das steht
genau
dafür,
ja, ja,
Pro-Age-Zahnmedizin.
Ja, ja. Ja, also ich muss, mhm, einfach, es ist ja wie so ein Branding oder so, ich muss den Leuten, mhm, Halt geben, worüber sie sprechen können, ja, und das muss eben schön angenehm sein.
Ja,
nicht?
Ja, sehr schön.
Und deswegen, wenn die Leute sagen in der Praxis, wir machen Pro-Age-Zahnmedizin, frage ich, was ist das denn? Also sie haben Aufmerksamkeit und so. Nicht? Und, mhm, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Und ich finde, wir müssen uns alle einfach auch in der Außendarstellung einfach geschickter verhalten. Mhm. Wir müssen darstellen, welchen Benefit die ganze, ja, Sache für alle bringt.
Ja.
Und,
ja,
welchen Druck wir haben, dass wir es machen müssen. Und entweder wir beschäftigen uns damit oder nicht. Also in meinen Augen, die Zahnarztpraxis in 5 Jahren wird ganz anders aufgestellt sein als heute. Wir leben ja vorwiegend noch von dem kurativen Bereich, mhm, der Zahnheilkunde. Das wird extrem zusammenschmelzen. Das ist vielleicht nur noch ein Drittel. Ein Drittel wird die Prophylaxe und Parodontologie, mhm, sein, weil das geht auch nicht zurück als Volkskrankheit. Mhm. Und ein Drittel wird die Pro-Age-Zahnmedizin sein, inklusive der zugehenden Betreuung. Und wenn sich zukünftige Praxen nicht auf diese 3 Füße stellen, mhm, dann sehe ich in meinen Augen schwarz für
die.
Ja. Nur so wird das gehen.
Also ich betrachte, ja, die Endodontie auch als Pro-Age-Zahnmedizin, ja, weil das ist so, dass wir ja nicht nur mehr Patienten haben werden, die alt sind,
ja,
sondern wir werden auch mehr Zähne haben in den Mündern dieser Patienten. Und das ist ja dann eine Potenzierung, ja, weil man kümmert sich ja Zahn um Zahn. Und wenn die Leute dann mit 80 Jahren dann 20 eigene Zähne in der Mundhöhle haben, steigt natürlich der Bedarf für Individualprophylaxe, für Parodontherapie, aber auch die Endodontie, ja, wird ja immer schwieriger, ja, im Alter, ja, weil die Wurzelkanäle obliteriert, ja, sind. Und das ist einer unserer Hauptnachfrage, ist ja das Auffinden von nicht auffindbaren Wurzelkanälen.
Kann ich mir gut vorstellen.
Das ist extrem vorhersagbar möglich, weil der Kanal ist ja immer da.
Ja.
Der ist nur extrem klein.
Ja. Also das ist ja gerade, woran wir jetzt scheitern. Man kann ja fragen, Mensch, warum brauchten wir eigentlich früher keine Pro-Age-Zahnmedizin? Ah, mhm, die Leute wurden gar nicht so alt. Mhm. Wenn man mal überlegt, zu Beginn des Jahrhunderts war das Durchschnittsalter 50, 55. Mhm. Heute, wenn sie heute geboren sind, bei 90. Ja, und das ist eine lineare Geschichte, die da abläuft und da ist kein Ende in Sicht im Moment. Das, ja, heißt, die Leute, ja, werden immer älter, mhm, und wird aber auch der Leidensweg länger. Das heißt, die Zeit zwischen dem Gesunden und dem Ableben.
Ja, ja.
Im Moment liegt er so bei 9 bis 10 Jahren, wo die Leute dann betreut werden müssen. Das gab es früher alles nicht. Und dann kommt der Effekt, den Sie eben sagten, hinzu. Jetzt haben die Leute plötzlich Zähne im Mund. Vorher waren die mit 50 zahnlos. Ja. Wo kein Zahn ist, keine Entzündung, da passiert nichts mehr. Mhm. Ganz einfach. Aber heute kriegen wir die Retourkutsche, dass die Prophylaxe funktioniert hat, dass die Leute tatsächlich zum Zahnarzt gegangen. Jetzt haben die plötzlich laut der letzten Gesundheitsstudio 16 Zähne noch im Mund. Ne? Und da muss sich jetzt jemand drum kümmern. Und das ist das Problem in den Einrichtungen. Mhm. Früher waren keine Zähne da. Ja. Ich meine nur zur Information, auch heute noch bei den Patienten in den Einrichtungen, ungefähr knapp 60% sind zahnlos. Ja? 60% zahnlos. Und gucken Sie mal, wer von den Kollegen hier noch Totalprothesen macht. Wir haben etliche, die überweisen uns die, weil sie nicht an die Kunststoffprothesen möchten.
Ja.
Also auch da geht die Fertigkeit der Anfertigung von Kunststoffprothesen zurück, auch im Labor. Sie haben kaum noch Leute, die Prothesen aufstellen können. Das sind alle Sachen, die wir wieder richtig beleben müssen.
Ja.
Also A, vom studentischen Beweg, auch von der Zahntechnik her. Ist ein enormer Nachholbedarf da.
Es muss erst komplett als Markt zusammenbrechen, um dann in der Nische wieder anzufangen zu wachsen.
Wahrscheinlich, nicht?
Das ist.
Aber ich kann eben nur jedem Studenten, und das versuche ich rüberzubringen, dringend empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich erwarte ja gar nicht, dass das alle machen. So wie einige sagen, ja, Kinderbehandlung ist nichts für mich, ist ja in Ordnung. Aber ich muss wenigstens damit mal gearbeitet haben, mich auskennen. Und dann kann ich sagen, okay, im Moment mache ich es ja vielleicht noch nicht. Ne?
Dass man es im Studium als Teil der gesamten Zahnheilkunde.
Ja, genauso wie Cons, PA muss Pro-Age-Zahnmedizin da rein.
Ja,
ne? Weil das eben eine ganz andere Sache ist. Das Behandeln ist nicht das Schwierige. Das ist, das kennen wir. Aber der Umgang, die Akquise, der Umgang mit dem Pflegepersonal und diese Abläufe, die Organisation. Jetzt überlegen Sie mal, wenn wir jetzt zahlreiche Einrichtungen haben, allein die abzufahren. Ja, ein normaler medizinischer Pflegedienst, der hat eine Software, eine
Routenplaner.
Beste Route. Ja, beste Route, aber auch da steht ja drin, der Herr Müller möchte nur von Anna versorgt werden und solche Sachen, die müssen berücksichtigt werden. Ja? Und dann gibt es Sachen, die müssen eilig gemacht werden und welche nicht. Das sind ganz komplizierte Softwaremodule, die diesen Einrichtungen zur Verfügung stehen. Sowas fehlt uns, das müssen wir alles händisch machen, mit entsprechenden Fehlerquoten. Bei denen ist es sogar, selbst wenn plötzlich ein Stau auf der Gladbecker ist, ist das drin und die rechnen sofort die Route um. Solche Sachen. Wir stehen dann da drin.
Das heißt, rechnet die Route so um, nicht um dahin zu kommen, sondern erstmal jemand anderen zu besuchen?
Genau, also Sie können genau vorgeben, was optisch. Möchte ich nach Pflegeeinsatz machen? Ich habe heute wenig Leute, dann muss ich sehen, dass ich mit wenig Leuten viele Patienten abdecke. Möchte ich ganz schnell die Tour haben? Also es gibt unterschiedliche Sachen, die dann priorisiert werden.
Aber spannend,
dass ich quasi da gibt es wirklich tolle Software, da reden wir noch gar nicht drüber. Der erste Schritt wäre ja schon mal, dass unsere Abrechnungssoftware mobil wäre. Es gibt es nicht.
Mit Anbindung an den Server, der in der Praxis steht. So,
gibt es nicht. Ja? Und das ist auch komplex. Wir haben es versucht über die SIM-Karte praktisch mobil. Genau. Geht nicht, weil in den Häusern alles Beton ist. Im ersten Stock geht es nicht, im dritten geht es mal wieder. Sie haben keine sichere Verbindung. So, also darauf können wir uns nicht verlassen. Und leider Gottes, die WLAN-Abdeckung in den Heimen ist auch noch nicht so richtig. Das heißt, wir müssten ein Modul haben, den nehme ich morgens mit. Ich nehme einen Teil der Datenbank mit und bringe den zurück und pflege ihn wieder ein. So, ne? So muss das gehen. Ich habe mit den Softwaren schon gesprochen, aber das ist für die, da haben sie keinen Markt für und interessiert die nicht. Ne? Also wie Industrie auch IT-mäßig noch Riesenfeld zu beackern, damit das rund läuft. Und jetzt kann man natürlich vorstellen, wenn ich junge Leute dafür begeistern will, die sagen, ja guck mal, ich habe beim KFO habe ich eine Planungs-, eine FAS-Software, ich habe überall habe ich Tools und so weiter. Und bei dir soll ich mit der IKEA-Tüte rumfahren, bitte, komm mal nächste Woche wieder.
Ja,
das ist das Problem.
Herr Dr. Weiß, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview.
Ich hoffe, dass wir einige Leute damit entflammen können.
Absolut. Ich denke, das war ein ganz schöner Einblick. Also für mich ganz viele Dinge, die ich jetzt aus einem anderen Blickwinkel wahrnehmen kann. Ich hoffe, den Hörern geht es genauso. Und also, dass man es braucht, das ist ja zementiert.
Ja.
Man kann ja schlecht in die Zukunft blicken, aber durch die Demografie kann man das eigentlich immer sehr vorhersagbar.
Es gibt einfach Sachen, die liegen klar auf dem Tisch und die Leute wollen es nicht sehen. Nicht? Und ich sage mal, jeder heutzutage hat Riesenkosten, wenn er sich selbstständig macht. Und da liegt die Arbeit auf der Straße im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und ich kann auch nicht anfangen, meinem Kollegen nebenan irgendwelche Patienten abspenstig zu machen, während ja, da die Arbeit liegt. Ja. Ich muss sie nur sehen.
Ja. Ich glaube, das ist sehr transparent geworden durch das Gespräch.
Es ist wirklich eine schöne Arbeit, weil Sie haben auch für die Assistenten, am Anfang sagen die, oh nee, muss nicht sagen, jetzt fahren Sie mal mit und so weiter. Und nachher sind die ganz scharf drauf. Denn nach einem halben Jahr unterhalten die sich mit ihren Kommilitonen. Mhm. Und dann sagt der eine, boah, bei meinem Chef muss ich andauernd nur Aufbaufüllungen machen oder ich muss die Patienten behandeln, die der nicht behandeln
oder
will.
Oder hat nicht genug zu tun.
Genau, so. Und da ist es so, der muss alles behandeln, so wie es kommt. Ich meine, die werden natürlich richtig eingewiesen und so weiter und ich stehe auch immer zur Verfügung. Aber letztendlich, der macht den Mund auf und dann muss er damit fertig werden. Ja. Und die sind nach einem Dreivierteljahr sind die Leute fit. Und er sagte, das ist so ein Unterschied. Mhm. So viele Prothesen, wie ich gemacht habe, macht der andere in seinem ganzen Leben.
Ja, ja.
Also insofern, es hat eben auch für die Leute, ist das wirklich eine Sache, die die schnell nach vorne bringt. Mhm. Und wie gesagt, betriebswirtschaftlich und so weiter ist das auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Jedem zu empfehlen.
Ich denke, die Themen gehen uns nicht aus und ich habe mir so ein paar Dinge gedanklich schon gemerkt für ein folgendes Gespräch. Gut. Vielen Dank, dass Sie da waren. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Für Sie auch.
Danke.
Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch verbessern Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback oder Anregungen für kommende Folgen freuen. Hierfür müssen Sie nur auf den Link ganz unten in den Shownotes klicken. Sie gelangen dann auf die Podcast-Seite und können Ihre Botschaft dort direkt persönlich einsprechen.